bleiben, aber es sind kurze Bekanntmachungen. Einmal an die Koordinatoren der Versammlungen. Die möchten bitte morgen an der Lautsprecheranlage vorbeikommen und den USB-Stick mitbringen, um da entsprechend Informationen zu erhalten. Dann haben wir noch die Besucherzahlen. Heute Nachmittag sind wir versammelt mit 556 Brüdern. Wir freuen uns, dass wir diese geistige Ernährung erhalten. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Programmpunkt, der uns das Thema des Kongresses nochmal ausdrücklich unterstreicht: Gottes Name werde geheiligt. Warum Gottes Name geheiligt werden muss, sind die Ausführungen von Bruder Peter Riemensberger. Wir möchten ihm gerne lauschen.
Stell dir vor, du schlägst die Zeitung auf und da fällt dir ein Artikel ins Auge mit der Überschrift Millionen Euros unterschlagen. Und da liest du den Artikel und plötzlich stockst du. Was steht da? Du sollst das gewesen sein. Da wird dein Name genannt, völlig zu Unrecht natürlich. Du weißt noch nicht einmal, wie du die nächste Miete bezahlen sollst und die behaupten, du hättest Millionen auf dem Konto. Wie würdest du da empfinden? Und beim weiteren Recherchieren stellst du fest, dass genau der, der das geschrieben hat, der das behauptet hat, dass der das war, der das eigentlich gemacht hat, er war der Täter und nun hat er deinen Namen in den Schmutz gezogen. Genau so erging es Jehova. Sein Name wurde in den Schmutz gezogen. Und es fing ja gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte an. Wer stand dahinter? 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Und wir lesen dann noch ein paar Verse aus diesem Kapitel, aber wir beginnen bei Vers 1, da heißt es: Die Schlange nun erwies sich als das vorsichtigste aller wildlebenden Tiere des Feldes, die Jehova Gott gemacht hatte. So begann sie zur Frau zu sprechen: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen? Also wer stand dahinter? Es war die Schlange. Gut, aber Schlangen können ja nicht sprechen, bekanntermaßen, ist klar, also es muss jemand anders dahinter gestanden haben. Wir wissen, es war Satan, der Teufel, die Urschlange. Und er hat eben behauptet, Jehova sei ein Lügner. Und dann hat Satan noch etwas behauptet, um den Namen Jehovas in den Schmutz zu ziehen. Was denn? Vers 5. Denn Gott weiß, dass an demselben Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen geöffnet werden und ihr werdet ganz bestimmt sein, wie Gott erkennend gut und böse. Also mit anderen Worten, Satan hat behauptet, Jehova würde uns Menschen absichtlich nützliche Informationen vorenthalten. Und wenn wir das so lesen, dann fällt noch etwas auf, wie Satan hier vorgegangen ist. Denn wie hat Satan hier immer von Jehova gesprochen? Er hat nie seinen Namen gebraucht. Er hat immer nur von Gott gesprochen. Jehova hat er nie gesagt. Satan hat zwar den Namen Jehovas gekannt, aber gebraucht hat er ihn nie. Und das hat Satan immer so gemacht, wenn er gesprochen hat. Also es kommt ja nicht häufig vor, dass Satan in der Bibel überhaupt ganz direkt zitiert wird und ganz direkt zu Wort kommt, ist ja auch gut so. Also es sind ja eigentlich nur 3 Mal, wo Satan in der Bibel ganz direkt zu Wort kommt. Ja, welche 3 Male sind das? Einmal hatten wir jetzt hier schon gelesen im Garten Eden und die beiden anderen Male. Ja, das war ja einmal noch bei Hiob und dann das 3. Mal noch bei den 3 Versuchungen Jesu. Und auch da fällt genau das Gleiche auf. Er hat nie den Namen Gottes gebraucht. Er spricht immer nur von Gott. Das ist sein System. Er möchte, dass der Name Jehovas in Vergessenheit gerät. Er möchte nicht, dass der Name Gottes auch nur genannt wird. Und deshalb hat er sich eben eine ganze Menge einfallen lassen, damit er auch Menschen auf seinen Betrug reinfallen und sein System übernehmen und auch nur von Gott sprechen, anstatt den Namen Gottes zu gebrauchen. Auf diese Art und Weise hat er den heiligen Namen Gottes beschmutzt. Und er hatte ja gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte auch Erfolg damit. Wir hatten es ja gelesen bei Adam und Eva. Und sie haben dann auch dazu beigetragen, den Namen Gottes zu beschmutzen. Ja, wie haben die beiden das gemacht? Bei Eva, da war es ja so, sie hat ganz genau gewusst, dass Jehova gut ist. Aber dennoch, als die Schlange kam, ist sie gleich drauf reingefallen und hat es Jehova nicht zugetraut, dass er wirklich das Beste für seine Geschöpfe wollte. Und wie war es bei Adam? Ja, als dann diese neue Situation entstanden war und Eva schon von der Frucht genommen hatte, da hat es Adam offensichtlich Jehova auch nicht zugetraut, dass er jetzt diese Situation wieder irgendwie retten könnte, dass er damit gut und gerecht umgehen könnte. Nein, Adam, er hat sich gedacht, er greift lieber selbst zur Tat und hat auch in die Frucht gebissen. Er hat die Sache selbst in die Hand genommen. Und die Ergebnisse davon kennen wir. Die Frucht wurde zum teuersten Obst aller Zeiten. Sie kostete Glück, Vollkommenheit und Leben. Nicht nur für Adam und Eva selbst, sondern für uns alle. Und das war auch noch nicht alles. Wie hat Adam noch den Namen Jehovas beschmutzt? Vers 12. Also wir bleiben hier bei 1. Mose Kapitel 3, Vers 12. Und der Mensch sagte weiter: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir die Frucht von dem Baum und so aß ich. Also was hat Adam jetzt auch noch behauptet? Er hat behauptet, Jehova, er sei an allem schuld, denn er hätte ihm ja die Frau gegeben. Und so ging es dann in der Menschheitsgeschichte weiter. Machen wir einen kleinen Sprung, gehen wir in die Zeit Ägyptens. Und dazu schlagen wir bitte auf 2. Mose Kapitel 5, Vers 2. 2. Mose 5, Vers 2. Aber Pharao sagte: Wer ist Jehova, dass ich seiner Stimme gehorchen und Israel wegsenden sollte? Ich kenne Jehova überhaupt nicht und außerdem werde ich Israel nicht wegsenden. Wie hat also Pharao auf den Namen Jehovas reagiert? Absolut arrogant. Also diese Frage, wer ist Jehova? Damit wollte er nicht andeuten, dass er gerne mehr über den Namen Jehovas erfahren würde. Nein. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass der Name Jehovas völlig bedeutungslos ist. Also er hat wirklich nur verächtlich und arrogant darauf reagiert. Seine Worte verraten tiefe Verachtung. Aber wir wissen, wie es dann weiterging. Schließlich sah sich ja Pharao doch gezwungen, die Israeliten ziehen zu lassen und damit auch Jehovas Name anzuerkennen. Der Name Jehovas ist heute in aller Welt bekannt. Aber wie heißt eigentlich dieser arrogante Pharao, der schließlich im Meer versunken ist? Kein Mensch kennt seinen Namen. Sein Name ist unbekannt. Selbst Historiker haben ihn nicht herausgefunden. Und wie heißt eigentlich der Gegenspieler Jehovas? Man mag denken, blöde Frage, das ist doch Satan, der Teufel. Stimmt, aber das sind ja nur Titel, das sind ja keine Namen. Satan bedeutet Widerstandsleistender und Teufel bedeutet Verleumder, auch kein Name, ein Titel. Satan wird zwar manchmal auch als ein Name für ihn gebraucht, stimmt, aber dennoch, so kann er ja frühestens ab wann geheißen haben? Naja, logisch, ab dem Sündenfall. Vorher kann er ja nicht Satan geheißen haben. Das steht fest, Jehova hat definitiv keinen Engel erschaffen und hat ihm den Namen Satan gegeben. Oder Teufel. Nein, er muss zu Beginn einen anderen Namen gehabt haben. Aber sein wirklicher Name kennt niemand. Der Name Satans ist unbekannt, aber eben den Namen Jehovas, der ist weltweit bekannt, den kennen wir. Das wollte Satan verhindern, aber das ist ihm nicht gelungen. Aber der Name Satans ist und bleibt wahrscheinlich für immer unbekannt. Wie sollte der Name Jehovas wieder verherrlicht werden? Dazu hatte Jehova zunächst ein Volk ins Leben gebracht, die Israeliten. Aber leider haben die Juden diese Ehre auch nicht geschätzt und irgendwann haben sie sogar auch aufgehört, den Namen Jehovas zu gebrauchen. Und auch Bibelübersetzer und auch religiöse Führer, die den Namen Jehovas eigentlich in Ehren halten sollten, haben es genauso gemacht. Sie haben den Namen Jehovas einfach weggelassen oder ihn durch Herr und Gott ersetzt. Aber Jehova einfach nur Herr zu nennen, das ist, als würde man einen Porsche einfach nur Auto nennen. Oder versuch mal, einen Handyvertrag mit Herr zu unterschreiben. Das wird nichts werden. Auch in Fachkreisen ist allgemein anerkannt, dass im hebräischen Urtext und im griechischen der Name Gottes mindestens 7000 Mal steht. 7000 Mal diese vier Buchstaben, das Tetragrammaton J-H-W-H. Und damit steht der Name Jehovas öfter in der Bibel als Gott und Herr zusammen. Denn der Ausdruck Gott, der steht etwa 4100 Mal in der Bibel und der Ausdruck Herr etwa 1150 Mal. Macht also zusammen 5250 Mal. Aber Jehova steht sogar 7000 Mal in der Bibel. Jetzt gibt es aber manche, die behaupten, der Name Gottes dürfte im Deutschen zumindest nicht Jehova heißen, sondern Jahwe wäre richtig. Was ist dazu zu sagen? Also, wenn Jahwe richtig wäre, dann müsste die Geistlichkeit halt diesen Namen gebrauchen. Macht sie aber auch nicht. Im Gegenteil, der Name Gottes wird Stück für Stück aus der Christenheit entfernt. Nur ein Beispiel. Früher, da gab es ja in evangelischen Liederbüchern noch das Lied »Dir, dir, Jehova will ich singen, denn wo ist doch ein solcher Gott wie du?« Aber ab 1982 heißt dieses Lied »Dir, dir, o Höchster will ich singen, denn wo ist doch ein solcher Gott wie du?« Also auch Jahwe gebrauchen sie nicht. Und was wäre, wenn wir uns Jahwes Zeugen nennen würden? Dann würden unsere Gegner garantiert sagen, Jahwe ist falsch, es muss Jehova heißen. Ganz interessant war übrigens auch ein Artikel im Wachturm von 1999. Es war in der Ausgabe vom 1. Februar 1999. Da wurde auf der Seite 30 wissenschaftlich bewiesen, dass vom Hebräischen her der Name Gottes, also diese vier Buchstaben, J-H-W-H, dreisilbig gewesen sein muss, wie Jehova, und gar nicht zweisilbig gewesen sein kann, wie Yahweh. Fakt ist auf jeden Fall, wenn für Jehova die Aussprache wichtig wäre, dann hätte er sicherlich für die korrekte Überlieferung davon gesorgt. Da können wir uns sicher sein. Aber die Aussprache, die ist für Jehova offensichtlich zweitrangig. Wichtig ist für ihn der Gebrauch und die Heiligung seines Namens. Die Heiligung des Namens Jehovas ist von äußerster Wichtigkeit. Warum eigentlich? Nochmal zurück zur Zeitung. Also wie gesagt, du liest jetzt diesen Artikel. Du siehst da deinen Namen darin, wie er in den Schmutz gezogen wird. Was würdest du jetzt natürlich versuchen zu tun? Ganz klar, du würdest alles daran setzen, damit da in der Zeitung eine Gegendarstellung abgedruckt wird, ist völlig verständlich. Und so dreht sich auch der gesamte Bibelbericht um die Klärung der Streitfrage, um die Rechtfertigung seiner Souveränität und um die Heiligung seines Namens. Dennoch, aber jetzt könnte man denken, ja, wenn Jehova aber so sehr auf die Heiligung seines Namens besteht und darauf bedacht ist, Ist er eventuell egozentrisch? Nein, auf keinen Fall. Denn die Heiligung seines Namens ist auch für uns als Menschen äußerst wichtig, auch für uns. Warum? Psalm 52, Vers 9. Psalm 52, Vers 9. Ich will dich lobpreisen auf unabsehbare Zeit, denn du bist zur Tat geschritten. Und ich werde auf deinen Namen hoffen, denn er ist gut vor deinen Loyalgesinnten. Also, was haben wir jetzt hier gelesen? Womit ist der Name Jehovas verbunden? Mit unserer Hoffnung. Also, mit dem Namen Jehovas ist auch unsere Rettung verbunden. Weil wir uns auf den Namen Jehovas verlassen können, können wir uns auch sicher sein, dass er zur Tat schreitet, wie es hier genannt wird. Wäre Jehova also nicht so sehr auf die Heiligung seines Namens bedacht, dann könnten auch wir uns nicht darauf verlassen, dass er handelt, dass er zur Tat schreitet und eben unsere Rettung damit bewirkt. Würde Jehova also nicht so sehr auf die Heiligung seines Namens achten, dann wäre er auch nicht vertrauenswürdig. Außerdem, Jehova hätte die Heiligung seines Namens ja auch auf andere Art und Weise bewirken können. Zum Beispiel dadurch, dass er einfach alle Geschöpfe vernichtet hätte und nochmal von vorne angefangen hat. Aber das hat er ja nicht gemacht, aus Liebe. Die Heiligung des Namens Jehovas ist das Wichtigste überhaupt. Das kann man ganz gut mit einem Haus vergleichen. Was ist bei einem Haus das Wichtigste, dass es korrekt steht und stehen bleibt? Natürlich das Fundament, ist ganz klar. Und das Fundament, das ist mit der Heiligung des Namens Jehovas vergleichbar. Nehmen wir mal ein Haus, wo das nicht mehr so stimmt, wo das Fundament gebrochen ist, wo es in Schieflage geraten ist, wo das Fundament zerstört ist und deswegen auch das ganze Haus schon so schief dasteht wie der Turm von Pisa. So, was wäre jetzt bei diesem baufälligen Haus der Fall? Angenommen, ich würde mir denken, ja, aber ich renoviere darin ein Zimmer. Und angenommen, ich würde dieses Zimmer noch so aufwendig renovieren, super doller Teppichboden, wirklich schöne Tapete, Designermöbel drin. Ja, was würde trotzdem passieren, wenn das Fundament so schief und krumm wäre? Naja, irgendwann würde das Haus einstürzen. Ist ganz klar. Und genauso ist es bei diesem System heute. An diesem System etwas zu reparieren, ohne dass das Fundament stimmen würde, die Heiligung des Namens Jehovas, das würde nichts bringen. Auf der Heiligung des Namens Jehovas, darauf beruht unsere Hoffnung und unsere Rettung. Mit anderen Worten, der Friede, die Harmonie und das Wohlergehen aller Menschen hängen von der Heiligung des Namens Jehovas ab. Unser Hauptanliegen sollte deshalb nicht die eigene Rettung sein, sondern die Heiligung des Namens. Die meisten Menschen heute in der Welt kennen den Namen Jehovas, aber nicht wirklich, auch wenn sie ihn schon einmal gehört haben. Sie betrachten Gott nicht als Person und glauben auch nicht, dass er an ihnen interessiert ist. Und deswegen werden viele Menschen immer selbstsüchtiger und denken nur an sich selbst. Wie können wir ihnen da helfen? Durch unseren Predigtdienst natürlich. Unsere Einstellung zum Dienst sollte von unserem Wunsch beeinflusst werden, den Namen Jehovas zu heiligen. Nochmal zur Zeitung zurück. Sagen wir mal, jetzt würde da nicht dein Name in der Zeitung stehen, dein Name da beschmutzt werden, sondern der Name eines Freundes. Und sagen wir mal, du hättest die Chance, du hättest die Gelegenheit, deinen Freund wieder von diesem Schmutz, der da auf ihn getragen wurde, zu befreien. Würdest du das nicht für ihn machen? Na, ganz klar, du würdest dich für deinen Freund einsetzen. Und darum geht es uns auch im Predigtdienst, den Namen Jehovas reinzuwaschen, ihn eben zu heiligen dabei. Und das muss uns immer bewusst sein, dass wir in erster Linie predigen, um den Namen Jehovas zu heiligen und ihn bekannt zu machen. Und wenn wir das im Kopf haben, dass das das Wichtigste auch bei unserem Dienst ist, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass man vielleicht hausieren würde oder dass wir hausieren müssten. Oder dass unsere Tätigkeit sinnlos wäre oder nutzlos, nur weil vielleicht so wenige hören. Nein, ist es nicht. Abgesehen davon, es ist ja gar nicht so, dass es keine interessierten Personen mehr gäbe. Ist ja nicht so. Aber auch wenn man vielleicht mal den Eindruck hat, könnte mal passieren. Vielleicht gerade auch bei so einer Einladungsaktion, wie wir sie jetzt vor dem Bezirkskongress hatten. Hätte man ja auch denken können, warum sich jetzt schon wieder so sehr anstrengen, das ganze Versammlungsgebiet zu bearbeiten. Haben wir doch gerade vor kurzem erst gemacht, vor dem Gedächtnis mal. Und jetzt schon wieder ist doch sowieso unwahrscheinlich, dass einer aus unserer Gegend, aus Heilbronn, sich extra auf den Weg macht und nach Frankfurt zum Kongress fährt oder nach Nürnberg oder so. Nein, es war nicht sinnlos, dass wir das gemacht haben. Denn was ist der Fall? Jedes Mal, wenn jemand so eine Einladung in die Hand bekommen hat, ganz klar, er wurde an den Namen Jehovas erinnert. Und das eben auf eine freundliche, taktvolle Art und Weise, ohne ihn allzu lange aufzuhalten. Was könnte uns im Predigtdienst eventuell noch entmutigen? Vielleicht Falschdarstellungen. Ja, wie denn das? Ja, also Falschdarstellungen gibt es zum Beispiel in den Medien über uns. Ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, das sei jetzt mal dahingestellt. Oder auch von Familienangehörigen oder eventuell sogar von uns selbst. Ja, wie denn das? Wieso von uns selbst? Na, man könnte zum Beispiel denken, mein Predigtdienst ist nicht so viel wert. Ich habe noch nie jemand zur Wahrheit gebracht. Oder vielleicht auch, ich tue mich immer so schwer, die richtigen Worte zu finden. Andere, die können das viel besser. Aber ist das wirklich entscheidend, ob man sich so perfekt und geschliffen ausdrücken kann? Mal ein Vergleich dazu. Manche, die haben ja bei sich zu Hause, so in der Küche, so einen richtig schönen alten antiken Brotkasten stehen, aus feinstem Porzellan, hübsch verziert, mit herrlichen Messingbeschlägen dran. So, aber was würde das einem Hungrigen nutzen, wenn der leer ist? So ein Hungriger, der würde sich dann viel mehr über so eine alte, zerbeulte, verkratzte Butterbrotdose freuen, wenn die aus noch so altem Plastik ist. Die Hauptsache, die ist dick gefüllt mit gut belegten Butterbroten. Genauso ist es bei uns im Predigtdienst. Entscheidend ist nicht, wie gut wir uns ausdrücken können oder wie viel wir wissen, sondern unsere Bereitschaft, das, was wir wissen, auch an andere weiterzugeben. Es gibt noch eine Falschdarstellung, auf die man hereinfallen könnte. Und die hat mit unserer Ansicht über Erfolg zu tun. Beispiel: Wir sind mit dem Predigtdienst fertig, kommen nach Hause oder treffen uns wieder mit irgendjemand anders und irgendjemand fragt uns: Und hattet ihr Erfolg? Woran denke ich jetzt zuerst? Denke ich jetzt vielleicht daran, wie viele Zeitschriften habe ich abgegeben? Oder eine Broschüre? Oder wenigstens ein Traktat? Oder hatte ich zumindest ein gutes Gespräch? Ja, was aber, wenn das alles nicht der Fall gewesen wäre heute Morgen? Ja, würde das dann bedeuten, dass ich keinen Erfolg gehabt hätte? Nein, wir hatten auf jeden Fall Erfolg. Wir haben Satan geärgert und Jehova erfreut. Wir haben zur Heiligung seines Namens beigetragen. Das erinnert daran, wenn zwei Schlangen sich in freier Wildbahn begegnen. Was passiert dann, wenn zwei Schlangen sich in freier Wildbahn begegnen? Was machen die? Die reißen zuerst das Maul auf und jede wartet, bis die andere Schlange es wieder schließt, damit sie zubeißen können. Die Urschlange ist Satan. Solange wir unseren Mund weit geöffnet halten durch den Predigtdienst, kann er uns nichts antun. Zum Predigtdienst nochmal eine interessante Erfahrung, die im Jahrbuch abgedruckt war vor einigen wenigen Jahren. Da ging es um Nicaragua. Und da war das so. Da hatten Pioniere ein schönes Studium. ein Studium mit einem Mann. Und der hieß Rosalio. Und der hat die Wahrheit so in sich aufgenommen und war davon begeistert. Und deswegen hat er auch schon so in seinem Verwandten- und Freundeskreis Zeugnis gegeben und auch schon mit schöner Resonanz. Es war so, dass schon 22 seiner Verwandten und Freunde auch auf ihn gehört haben und haben jetzt begonnen, mit ihm gemeinsam die Zusammenkünfte zu besuchen. Jetzt gab es aber ein kleines Problem, und zwar diese Gruppe, also Rosalia und seine Verwandten, die haben ganz schön weit weg gewohnt vom Königreichssaal, waren also mehr oder weniger für sich da isoliert, alleine gestellt. Aber sie haben sich dennoch die Mühe gemacht, immer zum Königreichssaal zu laufen. Zu Fuß haben sie das gemacht. Und irgendwann einmal auf dem Rückweg vom Saal, da haben die Verwandten zum Rosalio gesagt: In den Zusammenkünften haben wir gehört, dass Jehovas Zeugen von Haus zu Haus predigen, aber wir machen das ja noch gar nicht. In Ordnung, sagte Rosalio, wir werden Samstag predigen gehen. Gesagt, getan. Zusammen mit Rosalio, der das Wort ergriff, gingen alle 22 an ein und dieselbe Tür. Ja, also ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber wir sehen, die hatten Feuereifer und die hatten Begeisterung dabei. Und das wollen wir auch weiterhin haben. Gut, was wollen wir uns noch vornehmen? Jedem Interesse nachgehen. Auch wenn der Wohnungsinhaber vielleicht keine Literatur entgegengenommen hat. Aber wenn er etwas Interesse gezeigt hat, besuchen wir ihn wieder. Machen wir gewissenhaft Rückbesuche. Wenn wir erkannt haben, wie wichtig die Heiligung des Namens Gottes ist, werden wir unsere Zeit und Mittel entsprechend einsetzen. Menschliche Weisheit drückt sich in Ratschlägen aus wie: Du lebst nur einmal, mach was draus. Sieh zu, dass du beruflich vorwärts kommst, mach das große Geld oder auch kauft Leute, kauft. Aber unser Leben dreht sich nicht in erster Linie um Vergnügungen und die eigenen Interessen. Nein, wir geben keine Ruhe, bis der Name Jehovas gebührend geheiligt und geehrt wurde. Natürlich ist es eine Herausforderung heutzutage, bei all dem, was es zu tun gibt, bei all unseren Verpflichtungen und dem Druck vom Arbeitsplatz her, da weiterhin die Zeit für all unsere theokratischen Aktivitäten zu finden. Was ist, wenn bei uns die Zeit knapp wird? Vielleicht mal eine kleine Geschichte dazu. Da war ein kleiner Junge und der bekommt gerade Taschengeld von seinem Papa. Und dem Alter entsprechend sind das bei ihm jetzt 9 Euro. Und der Papa, der gibt ihm dieses Taschengeld für dieses Mal in 9 einzelnen 1-Euro-Münzen. Aber in diesem Fall bekommt der Junge noch eine 10. 1-Euro-Münze dazu. Warum? Es soll für den Papa gleich noch was einkaufen gehen mit diesem 10. Euro eben. Gut, der Junge nimmt die Euros und geht los zum Einkaufen. Und auf dem Weg, was macht er da so? Was machen kleine Kinder mit den Euros? Ja, die spielen da so rum. Der hat da so rumgespielt mit den Euros, mit den einzelnen. Und was passiert? Ja, eine fällt ihm runter. Und sie ist weg, er findet sie auch nicht mehr. Was sagt der Junge? Schade, das war die fürs Einkaufen. Woran kürzen wir, wenn bei uns die Zeit knapp wird? Am Bibellesen, der Vorbereitung auf die Zusammenkünfte, dem Predigtdienst, dem Euro für Jehova? Oder am Fernsehen, Entspannung, Hobby? Stimmt, ist nicht immer leicht, aber ist der bessere Weg. Wie viel uns an der Heiligung des göttlichen Namens gelegen ist, zeigt sich auch an der Verwendung unserer Mittel. Sprüche 3, Vers 9 sagt: Ehre Jehova mit deinen wertvollen Dingen und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrags. Natürlich ist Jehova nicht auf uns als Einzelne angewiesen, wenn es um die Heiligung seines Namens geht. Aber wenn wir uns weiterhin voll und ganz dafür einsetzen, dann erkennt Jehova, dass auch uns die Heiligung seines Namens wichtig ist. Und dann werden wir das erleben dürfen, was wir jetzt abschließend in Jesaja 11, Vers 9 lesen möchten. Jesaja 11, Vers 9. Sie werden keinen Schaden stiften, noch irgendwie Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, denn die Erde wird bestimmt erfüllt sein mit der Erkenntnis Jehovas, wie die Wasser das ganze Meer bedecken.